Mohammed Amjahid, der weiße Fleck. Eine Anleitung zu antirassistischem Denken. Gelesen von Vlad Kiriak und Elmar Berger. Die politischen Erfolge von Donald Trump, Viktor Orban, Matteo Salvini oder der AfD zeigen deutlich, mit Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit lassen sich in westlichen Gesellschaften Stimmen fangen und sogar Wahlen gewinnen. In einem solchen politischen Klima macht sich der Autor als Mensch mit nicht weißer Hautfarbe und mit dem Vornamen Mohammed Sorgen um seine körperliche Unversehrtheit. Und damit ist er nicht allein. Viele Autoren of Color haben in den letzten Jahren bereits ihre Lebensrealitäten in der weißen Mehrheitsgesellschaft beschrieben. Doch immer blieb die Frage, was nun? Was können wir tun? Diese Blinks bieten nicht nur neuen Input für die antirassistische Debatte im deutschen und europäischen Kontext, sie geben weißen Menschen auch konkrete Tipps, wie sie zu einer toleranten, offenen und für alle lebenswerten Gemeinschaft beitragen können. Warnung: Blink 4 enthält verletzende Sprache. Es werden pornografische Gewaltfantasien und sexueller Missbrauch thematisiert. Blink Nummer 1: Weiße Zerbrechlichkeit und weißer Zorn. Weiße Menschen sind es gewohnt, dass ihre Hautfarbe im öffentlichen Diskurs keine Rolle spielt. Ihr Weißsein wird nicht thematisiert. Zudem werden sie als Individuen angesehen und sind nicht bloß Teil einer homogenen weißen Masse. Weiße Menschen werden also nicht als rassifizierte Personen wahrgenommen. Bei nicht-weißen Menschen ist das anders. Nicht selten werden People of Color auf ihre Hautfarbe reduziert. In Medienberichten, politischen Debatten und Kunst- oder Kulturproduktionen verschwinden ihre individuellen Persönlichkeiten oft in der Gruppe der Türken, der Araber, der Muslime oder der Geflüchteten. Sie werden also nicht als Subjekte wahrgenommen, sondern beispielsweise nur als Teil eines Flüchtlingsstroms, der irgendwie gemanagt werden muss. Wenn nun jedoch weiße Menschen auf ihre Privilegien aufmerksam gemacht und die Strukturen ihrer Mehrheitsgesellschaft kritisiert werden, fühlen sie sich schnell auf den Schlips getreten. Als jemand, der über Antirassismus schreibt, kann der Autor ein langes Lied davon singen. Ein Beispiel: Der ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel schrieb vor einiger Zeit auf Twitter, dass Deutschland nie Kolonialstaat gewesen sei. Als Reaktion darauf postete Amjahid nicht nur ein Screenshot des Wikipedia-Artikels über deutsche Kolonien, sondern machte sich in einem Tweet auch über Bismarck-Fans lustig. Er wollte darauf hinweisen, dass es der deutsche Reichskanzler war, der 1884 zur sogenannten Kongo-Konferenz eingeladen hatte. Ein Treffen, bei dem der afrikanische Kontinent unter den europäischen Kolonialmächten aufgeteilt wurde. Dabei verwendete der Autor auch den Ausdruck Allmanns, mit dem er humorvoll weiße Deutsche ansprechen wollte. Schließlich hagelte es Kritik hunderter beleidigter User. Doch nicht nur das. Auch ein weißer Bekannter des Autors, der sich ebenfalls gegen Rassismus einsetzt, fühlte sich von den Tweets offenbar persönlich angegriffen. Sein Vorwurf: Der Autor provoziere mit unfairen Verallgemeinerungen. Er solle auf seinen Ton achten und die Kritik am Kolonialismus sachlicher verpacken. Für eine solche Reaktion gibt es inzwischen den Ausdruck White Fragility. Er beschreibt, dass für viele weiße Menschen schon die kleinste Kritik an ihren Privilegien unerträglich erscheint. So, als wollten sie die Bedingungen dafür stellen, wie eine antirassistische Kritik genau auszusehen habe. Fragile Weiße werden umgangssprachlich übrigens Schneeflocken genannt. Sobald ihnen das Thema zu heiß wird, lösen sie sich einfach auf.
Wir halten fest: Weiße Menschen fühlen sich schnell verletzt und angegriffen, wenn die Strukturen ihrer Mehrheitsgesellschaft kritisiert werden.
Diese weiße Zerbrechlichkeit kann schnell in einen für People of Color gefährlichen weißen Zorn umkippen.
Blink Nummer 2: Ich bin weiß, ich bin Opfer.
Am Rande einer Veranstaltung in Berlin kam ein großer weißer Mann mit Kreuzkettchen um den Hals auf Amjahid zu. Er sagte: Die wahren Diskriminierten, die wahren Verfolgten, die wahren Subalternen in Europa, das sind wir Katholiken. Bei dem Autor gingen sofort die Alarmglocken los.
Schließlich ist die katholische Kirche eine der reichsten Clubs der Welt. Katholiken werden in Deutschland nicht institutionell diskriminiert. Vielmehr ist die Kirche fest in den politischen Machtstrukturen des Landes verankert. Die Begegnung mit dem vermeintlich verfolgten Katholiken beschreibt Amjahid daher als Beispiel eines breiteren Phänomens, das er die Opferolympiade nennt. In Deutschland und anderen europäischen Gesellschaften scheint die Selbstdarstellung als diskriminierte Gruppe zu einem Wettbewerb geworden zu sein. Besonders gern gehen in diesem Rennen weiße heterosexuelle Männer an den Start, die sich um ihre privilegierte Zukunft sorgen. Ein anschauliches Beispiel dafür ist der ehemalige Spiegel-Kolumnist Jan Fleischhauer. Als Konservativer unter seinen eher linken Kollegen bezeichnete er sich einmal als Muslim des Spiegel. Mit seinem Vergleich romantisiert Fleischhauer die Opferrolle geradezu. Denn anders als Muslime in einer Moschee muss er in der Spiegelredaktion keine Angst haben, von rechtsextremen Terroristen getötet zu werden. In anderen Fällen versuchen weiße Menschen, sich die reale Diskriminierung von Gruppen anzueignen, zu denen sie gar nicht gehören. Zum Beispiel, wenn ein in Deutschland lebender weißer Christ darauf verweist, dass christliche Minderheiten im Irak unterdrückt werden. Dabei lebt er selbst gar nicht vor Ort. Und wenn, dann würde er aufgrund seiner weißen Hautfarbe wahrscheinlich noch immer immun gegen staatliche religiöse Diskriminierung sein. Nicht zuletzt verkennt er damit auch, dass es seine weißen Glaubensbrüder waren, die ihre Kolonialherrschaft in anderen Ländern mit dem Christentum rechtfertigten. Seine Geschichte ist also eine ganz andere. Doch woher kommt dieses Bedürfnis privilegierter Menschen, sich als Teil einer diskriminierten Gruppe zu sehen? In jedem Fall haben es die vermeintlich Unterdrückten mit ihrer Teilnahme an der Opferolympiade auf ein kleines bisschen Mitleid abgesehen. Denn diskriminierte Gruppen verdienen zumindest theoretisch Anerkennung und Empathie. Und da werden weiße Menschen schon mal neidisch.
Wir sehen, viele nicht diskriminierte weiße Menschen stilisieren sich als Opfer, um auch ein Stück vom süßen Kuchen der Solidarität abzubekommen.
Wer sich aber als weißer Christ, Konservativer oder Veganerin zu einer marginalisierten Gruppe zählt, verkennt das alltägliche Leid nicht weißer Menschen.
Blink Nummer 3. Schmähungen statt Solidarität.
Nach dem Terroranschlag auf die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo im Jahr 2015 war Amjahid in Paris als Reporter unterwegs. Ein paar Monate später diskutierte er auf einer Veranstaltung in Berlin über das teils rassistische Framing der Medienberichterstattung. In der politischen Diskussion wurde oft der Vorwurf erhoben, dass alle Muslime potenziell extremistisch seien. Sie würden den Terror gutheißen oder hätten sich nicht aktiv für die Bluttat entschuldigt. In der Podiumsdiskussion meldete sich dann eine bekannte Autorin of Color zu Wort. Statt jedoch Solidarität zu zeigen, warf sie Amjahid vor, den Propheten Mohammed beleidigt und ihn ein Penisgesicht genannt zu haben. Dabei hatte der Autor lediglich darüber berichtet, dass ein Karikaturist von Charlie Hebdo das Gesicht des Propheten als Penis gezeichnet hatte. Was wiederum das rassistische Bild des hypersexualisierten muslimischen Mannes bediente. Diese Episode zeigt, dass sich auch People of Color gegenseitig Vorwürfe machen, sich beleidigen und verletzen. Problematisch wird es vor allem dann, wenn tatsächlich diskriminierte Menschen ihre eigene Benachteiligung als viel schlimmer auffassen als die Diskriminierung anderer. Die Opferolympiade kann also genauso innerhalb der Community der People of Color ausgetragen werden. Ein Beispiel dafür ist auch Colorism. Dieser Begriff beschreibt, wie Nicht-Weiße mit dunklerer Hautfarbe anderen Nicht-Weißen mit hellerer Hautfarbe ihre Diskriminierungserfahrung absprechen. Dabei sind beide Gruppen von Rassismus betroffen, auch wenn sie diesen jeweils anders erleben. Etwa wenn ein Deutscher mit sri-lankischen Eltern meint, türkische oder arabische Menschen würden in Europa kaum Rassismus erfahren. Angesichts der Morde des NSU, des Terroranschlags von Hanau oder einem Generalverdacht Muslimen gegenüber ist das natürlich Unsinn. Hinzu kommen Konflikte innerhalb marginalisierter Gruppen. Ein Beispiel dafür ist der antikurdische Rassismus, der in Teilen der türkischen Gemeinschaft zu finden ist. So wird insgesamt ein Keil durch die Community der People of Color getrieben und das oftmals nur, um die eigene Diskriminierung hervorzuheben.
Was zeigt uns das? Auch nicht-weiße Menschen können sich an der Opfer-Olympiade beteiligen.
Viele deutsche People of Color sind wütend darüber, wie die weiße Mehrheitsgesellschaft mit Minderheiten umgeht. Wenn sie dabei aber unsensibel für die Kontexte anderer nicht-weißer Menschen werden, trifft ihre Wut am Ende die eigene Community.
Blink Nummer 4. Verstörende Flüchtlingspornografie.
Im Jahr 2018 wurde Amjahid bewusst, dass es eine weiße Obsession für die Körper von Menschen mit nicht-weißer Hautfarbe gibt. Die französische Autorin und schwarze Aktivistin Rokhaya Diallo berichtete ihm, dass auf französischen pornografischen Internetseiten das Wort «Beurette» mit Abstand am häufigsten in die Suchfunktion eingetippt wurde. Mit diesem Begriff werden umgangssprachlich Frauen bezeichnet, die aus Nordafrika stammen. Amjahid wollte wissen, ob sich in Deutschland ein ähnliches Phänomen nachweisen lässt. Und tatsächlich kam er schnell auf einen Begriff, der sexuelle Fantasien in den Köpfen vieler Männer in Deutschland auszulösen scheint. Flüchtlinge. Seit dem Jahr 2015 verzeichnen große Pornoplattformen eine wachsende Nachfrage für das spezielle Genre des Refugee-Porn. Immer mehr Nutzer von Seiten wie Pornhub, X-Hamster oder RedTube suchen nach den Begriffen Flüchtling oder Refugee. Was die Nutzer dort finden, ist jedoch zutiefst verstörend. Viele Videos zeigen Szenen, in denen geflüchtete Frauen bzw. Pornodarstellerinnen, die Geflüchtete spielen, sexuell erniedrigt werden. Ein wiederholtes Motiv ist die mysteriöse orientalische Frau, die von einem weißen Mann verführt, erobert und dominiert wird. Die meisten Produktionen stellen etwa arabische Frauen als unterwürfig dar, während arabische Männer als besonders gewalttätig inszeniert werden. Verstörend ist zudem, dass die Suche nach Refugee-Porn mit der öffentlichen Diskussion über Geflüchtete korreliert. Die Nachfrage nach diesem Genre stieg, als die deutsche Bundesregierung im Jahr 2015 Geflüchtete aus Ungarn einreisen ließ, was für Monate die politische Debatte bestimmte. Kurz vor der Bundestagswahl 2017, bei der die AfD die Themen Flucht und Migration in den Fokus rückte, stieg die Anzahl der Suchanfragen für Refugee auf X-Hamster um 114%. Allein auf dieser Seite suchten 800.000 deutsche Nutzer im Monat nach Refugee-Porn.
Im Klartext heißt das, Datensätze pornografischer Internetseiten in Deutschland und Europa zeugen von rassifizierten sexuellen Fantasien weißer Männer über nicht-weiße Frauen.
Grundsätzlich ist gegen ungewöhnliche sexuelle Fantasien nichts einzuwenden. Allerdings zeigt Refugee-Porn keinen einvernehmlichen Sex. Vielmehr wird die nicht einvernehmliche sexuelle Ausbeutung von Frauenkörpern of Color durch weiße Männer stilisiert.
Blink Nummer 5. Deutschland ist Erinnerungsweltmeister.
Es gibt viele Menschen in Deutschland, die meinen, dass Antisemitismus nur noch zur Vergangenheit gehört. Die Deutschen hätten mit dem dunkelsten Kapitel ihrer Geschichte abgeschlossen. Ihre Schuld am Holocaust sei längst vollständig aufgearbeitet und Teil einer gesellschaftlich gefestigten Erinnerungskultur. Tatsächlich ist die in Deutschland kulturell und institutionell verankerte Erinnerung an die Menschheitsverbrechen etwas Besonderes und Wertvolles. Millionen von Opfern, darunter Juden, Sinti und Roma, People of Color, Menschen mit Beeinträchtigungen, Queere und Antifaschisten sollten nicht vergessen werden. Allerdings ist die Realität der deutschen Erinnerungskultur oft weniger selbstlos, als viele weiße Deutsche es wahrhaben wollen. Aus der deutschen Erinnerung ist inzwischen ein Kulturgut geworden, das aktiv vermarktet und verwertet wird. Wenn Deutsche ins Ausland reisen, erzählen sie gern und leidenschaftlich davon, wie gut sie ihre Geschichte aufgearbeitet haben. Sie schwärmen von der Erinnerungskultur Made in Germany, die sie als Erinnerungsweltmeister in alle Länder exportieren. Auch die nicht weißen Neuankömmlinge sollen schnell aufgeklärt und ihnen die deutschen Erinnerungen umgehend beigebracht werden. So erinnert sich Amjahid an eine syrische Frau, die vom Krieg schwer traumatisiert in Berlin ankam. Nach nur wenigen Wochen stand im Deutschkurs dann ein Besuch der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen auf dem Programm. Während die Deutschlehrerin sich glücklich zeigte, ein paar Nicht-Weiße über die deutsche Erinnerungskultur aufzuklären, erhielt das Trauma der geflüchteten Frau ein schreckliches Update. Die Frage ist, welche Intention verfolgt die deutsche Erinnerung und auf wen ist sie ausgerichtet? Denn auch viele deutsche Jugendliche sehen nicht mehr, was der Holocaust mit ihnen zu tun hat. Die deutsche Erinnerung hängt ihnen buchstäblich zu den Ohren heraus. Es scheint, dass die deutsche Erinnerungskultur eine Egozentrik in sich trägt, die weniger das Leid der Opfer, sondern vielmehr die Lossagung von der eigenen Schuld zum Gegenstand macht. So als wollten sich die Deutschen durch ihre Erinnerung nur von der Gruppe der Täter lösen.
Wir sehen also, Deutschlands Erinnerungskultur ist etwas Besonderes. Allerdings darf die Aufarbeitung deutscher Verbrechen kein Selbstzweck sein.
Die Deutschen zeigen ein befremdliches Gefühl der Erinnerungsüberlegenheit. Dabei verblasst das nie wieder, das der ursprüngliche Kern der deutschen Erinnerungskultur war und wird zu einem positiven Feeling. Das jedoch bereitet jüdischen und nicht weißen Menschen wie dem Autor ernsthaft Angst.
Blink Nummer 6. Gefährliche weiße Vernunft.
Weiße Europäer sind die Erfinder der Vernunft. Von den weisen Griechen bis zu den Kirchengelehrten und den großen Denkern der Aufklärung. Der Gebrauch des Verstandes war schon immer ein europäisches und insbesondere deutsches Metier. Oder nicht? Nun ja, die weißen Europäer haben natürlich nicht die Vernunft erfunden. Bei den Indigenen Australiens hatte man beispielsweise schon lange vor Kant, Hegel und Schopenhauer festgestellt, dass es vernünftig ist, im Einklang mit der Natur zu leben. Und in muslimischen Gesellschaften werden ältere Menschen nicht erst seit der Corona-Pandemie als wichtiger Bestandteil der Gemeinschaft anerkannt. Aber wir wollen uns hier die spezifisch europäische und deutsche Vernunft einmal genauer ansehen. Denn sie kann für viele nicht-weiße Menschen ernsthaft gefährlich werden. Das wohl krasseste Beispiel dafür ist der Kolonialismus. In seiner Geschichte wurde die europäische Vernunft ganz klar zum Nachteil der restlichen Weltbevölkerung eingesetzt. Es gibt jedoch auch in der Gegenwart zahlreiche Situationen, in denen unter dem Deckmantel der Vernunft insbesondere nicht-weiße Menschen gezielt ausgegrenzt werden. Ein Beispiel dafür ist die Idee, dass im öffentlichen Diskurs grundsätzlich jede Frage offen diskutiert werden sollte, damit, wie es sich in einer Demokratie ziemt, alle Perspektiven gehört werden können. Leider gibt es jedoch auch ziemlich dumme Fragen, die den öffentlichen Diskurs nicht weiterbringen, sondern ihn in eine äußerst problematische Richtung verschieben. Auf der Seite von Zeit Online fand sich vor kurzem die Frage: Kann ein friedliches Zusammenleben mit Muslimen gelingen? Für eine Antwort bot der Algorithmus der Nachrichtenseite zwei Optionen: Ja oder Nein. Entweder ja, ein friedliches Zusammenleben mit Muslimen kann gelingen, oder nein, es kann nicht gelingen. Aber wird dem öffentlichen Diskurs geholfen, indem wir wirklich alle Fragen ergebnisoffen diskutieren und in ein Entweder-Oder-Schema packen? Sollten wir demnächst vielleicht diskutieren, ob man Sklaverei legalisieren, Menschenfleisch essen oder Adolf Hitler ein Ehrendenkmal in Berlin errichten sollte? Ja oder nein? Was spricht dafür, was dagegen? Ganz ähnlich verhält es sich bei öffentlichen Fernsehdebatten in Deutschland, zu denen auch regelmäßig rechtsextremistische Politiker eingeladen werden. Ihre Ideologie, die Minderheiten konsequent ausgrenzt, wird damit als gesellschaftsfähige Sichtweise etabliert.
Wir erkennen, eine vermeintlich vernünftige Debatte, in der alle Ideen offen diskutiert werden, kann nicht weiße Menschen aktiv ausgrenzen.
Im Umkehrschluss heißt das, wir können eine inklusive Debatte nur führen, wenn wir uns zuvor auf ein paar Grundpfeiler einigen. Rassismus darf in der öffentlichen Diskussion keine vertretbare Meinung sein.
Blink Nummer 7. Auch du kannst eine Süßkartoffel sein.
Weiße Menschen in Deutschland werden gerne Kartoffeln genannt. Unter diesen mausern sich jedoch einige zu einer besonderen Art, der Süßkartoffel. Die neudeutsche Bezeichnung als zuckerhaltiges Windengewächs meint jene weißen Deutschen, die sich ihrer privilegierten gesellschaftlichen Position bewusst geworden sind und etwas gegen die strukturelle Problematik des Rassismus tun wollen. Schließlich kann eine faire Gesellschaft nur gemeinsam erreicht werden. Weiße Deutsche sind also in der Pflicht, einen Beitrag hin zu einer respektvolleren, nicht rassistischen Gemeinschaft zu leisten. Wenn du auch zu den aufsprießenden Süßkartoffeln gehörst, haben wir hier noch ein paar Empfehlungen für dich. Zunächst solltest du anerkennen, dass es in einer weißen Mehrheitsgesellschaft, wie in Deutschland, weiße Privilegien gibt, die die nicht weiße Bevölkerung strukturell und systematisch benachteiligen. Du kannst dich persönlich zum Thema Rassismus weiterbilden, indem du Fragen wie »Was ist struktureller Rassismus?« einfach kurz in die Suchmaschine deiner Wahl eintippst oder dich in die Bücher aktueller Autoren of Color einliest. Beispiele sind Reni Erdo-Lodge, Tupoka Ogette oder Carol Anderson. Darüber hinaus gibt es antirassistische akademische Literatur, etwa von Achille Mbembe, Edward Said oder Franz Fanon. Diese sollte übrigens fest in den universitären Lehrplan integriert werden. Reflektiere weiterhin deine eigene weiße Zerbrechlichkeit. Halte es aus, wenn es mal kurz nicht um deine Probleme geht, denn so rückst du die strukturellen Missstände von Minderheiten und verletzbaren Gruppen mehr in den Fokus. Gib also nicht weißen Stimmen in deiner Umgebung Raum. In keinem Fall solltest du an der zuvor beschriebenen Opferolympiade teilnehmen. Rede mit anderen Weißen über ihre Privilegien. Verzichte dabei in jedem Fall auf diskriminierende Ausdrücke wie das N-Wort. Benutze vielmehr die Selbstbezeichnungen der jeweiligen Gruppen. Merke dir bitte auch, dass Afrika kein Land ist. Zu guter Letzt, Hass ist keine Meinung. Wenn rechtsextreme Politiker die deutsche Geschichte relativieren, dann ist das kein valider Standpunkt. Schreite ein, wenn du Rassismus beobachtest, und biete den Opfern deine Hilfe an. Denn deine Zivilcourage kann im Zweifel Leben retten. Das gilt auch im Internet.
Du siehst, es gibt viele Möglichkeiten, sich täglich aktiv für eine inklusive, menschliche und nicht rassistische Gesellschaft einzusetzen.
Du kannst mit deiner Solidarität aktiv etwas gegen Rassismus tun. Dennoch steht Deutschland auf dem Weg zu einer antirassistischen Gesellschaft noch sehr viel Arbeit bevor.
Das war unsere kurze Lehrstunde in puncto Antirassismus zu dem Buch Der weiße Fleck von Mohammed Amjahid. Stellen wir zum Abschluss noch einmal die Frage, woher kommt dieser blinde Fleck, den weiße Menschen haben, wenn es um Rassismus geht? Nun, wie du gesehen hast, ist Rassismus ein strukturelles Problem in unserer weißen Mehrheitsgesellschaft. Für Menschen, die sich nie mit ihrem Weißsein auseinandersetzen mussten, kann es schwierig und sogar schmerzvoll sein, die eigenen Privilegien als solche zu erkennen. Doch genau das ist der erste Schritt, um die weißen Flecken aufzulösen. Weiße Menschen sollten also versuchen, ihre Lebenssituation kritisch zu hinterfragen und das eigene Denken und Handeln zu verändern. Insgesamt brauchen wir eine breitere gesellschaftliche Aufgeschlossenheit. Wir alle sollten unsere Augen und Ohren für die Lebenserfahrungen nicht weißer Menschen öffnen. Nur so können wir eine inklusive und menschenfreundliche Gemeinschaft aufbauen. Wir hoffen, dass wir auch deinen kritischen Blick ein bisschen haben schärfen können. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.